Kopferl hat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Salzburg. Ich bin Dorothea Sauer und heute geht es bei uns um Demokratie. Was bedeutet Demokratie eigentlich ganz konkret für unser Leben? Funktioniert sie noch gut? Und was passiert, wenn sie unter Druck gerät? Darüber spreche ich heute mit der Demokratieforscherin Dr. Tamara Ees. Sie ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich damit, wie Demokratien funktionieren, warum Menschen Vertrauen verlieren und wie politische Beteiligung gestärkt werden kann. Sie erforscht auch, welchen Einfluss soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Veränderungen auf unsere Demokratie haben. Sie sitzt mir nicht im Studio gegenüber, sondern ist aus Brüssel zugeschaltet. Schön, dass du da bist, Tamara. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon. Wird spannend.
Klären wir zuerst einmal, was wir überhaupt unter Demokratie verstehen. Was bedeutet sie ganz konkret? Woran merken Menschen im Alltag überhaupt, dass sie in einer Demokratie leben? Und was würde sich im täglichen Leben ändern, wenn wir keine Demokratie hätten? Und was würde man als erstes verlieren?
Ja, Dorothea, das ist eine Frage, der ich gerade mit Kolleginnen und Kollegen in den USA nachgehe, wo wir uns eben anschauen, wie diese rapide Verschlechterung in der Demokratiequalität, wie sie das merken und wie du sagst, wie das auch im Alltag passiert. Denn wenn wir uns jetzt so den Alltag der Amerikaner anschauen, gehen nach wie vor in die Arbeit, einkaufen, schauen sich Super Bowl an. Im Alltag merkt man es noch nicht sofort, wenn man jetzt nicht einer Minderheit angehört. Also wir sehen auch in einer pluralistischen, liberalen, rechtsstaatlich eingebetteten Demokratie, wer es zuerst merkt, sind die Schwächsten der Gesellschaft. Sind es zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, arbeitslose Menschen. Oder wir sehen aber auch, dass es die Frauen recht bald merken, wenn ihre reproduktiven Rechte eingeschränkt werden, Zugang zur Verhütung, Abtreibung und so weiter. Und Menschen, die jetzt quasi nicht dem, was wir jetzt als Norm oder was sich eine Gesellschaft als Norm definiert, entsprechen. Menschen, die eben nicht die mehrheitssexuelle Orientierung haben oder die andere Lebensstile pflegen. Da merkt man dann als Erster gerade diese Einschränkungen, die eigentlich eine liberale, pluralistische Demokratie nicht haben sollte. Und wenn wir sehen, über welche Wege das auch gemacht wird, wir sehen Kulturkämpfe, wir sehen, wie das in den Medien ausgetragen wird. Wir sehen auch, wie Trump und seine Leute von Make America Great Again, wie sie auch Journalistinnen und Journalisten bedrohen, in ihrer Arbeit einschränken. Wir sehen auch, wie Höchstgerichte entweder mit gesinnungstreuen Richterinnen und Richtern besetzt werden oder wie man einfach auf diese Urteile reagiert und sagt, na, die Richter schränken uns doch in unserer wahren Demokratie ein. Also wie man eben auch mit den Kontrollinstanzen einer Demokratie umgeht. Und vieles davon, ja, merkt quasi die Mehrheitsbevölkerung nicht. Viele Amerikaner erleben jetzt nicht persönlich etwas, wo sie sagen, sie erleben einen Regimewechsel oder da ist jetzt quasi eine Diktatur im Gange. Und das ist eben auch etwas, was wir in der Demokratieforschung auch immer wieder erleben. Wie ist denn eigentlich unsere Wahrnehmung von Demokratie? Oder wie du sagst, wie merken wir es? Und unsere Wahrnehmung von Demokratie ist oft sehr seicht, ja, solange Wahlen stattfinden, solange ich den politischen Gegner noch auf der Straße demonstriere sehe, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Aber wir merken es dann erst, wenn unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wenn uns zum Beispiel verboten wird zu demonstrieren oder auch die neuen Ideen jetzt von Donald Trump, die Midterms Elections, also diese Zwischenwahlen noch einzuschränken, da merken es dann bald alle, aber da könnte es dann schon zu spät sein für die Demokratie.
Demokratie ist ja ein Begriff, den viele Menschen verwenden und wahrscheinlich ganz Unterschiedliches darunter verstehen. Mhm. Du hältst ja auch Vorträge. Wie erklärst du Demokratie ganz konkret, wenn du in einer Schule einen Vortrag hältst zum Beispiel?
Also in Schulen frage ich zuerst einmal, was ist denn eure Vorstellung von Demokratie und versuche mal so ein Stimmungsbild Demokratie einzuholen. Und ja, meistens ist es eben ja wählen gehen, oder Meinungsfreiheit, dass ich alles sagen kann, was ich möchte. Das sind so quasi die Grundvorstellungen von Demokratie, also Mitsprache. Und ja, wir würden das so bürgerliche Grundfreiheiten nennen. Und ja, dann ist es dann meine Aufgabe oder unsere gemeinsame Aufgabe in dieser Veranstaltung dann ja zu erarbeiten, dass Demokratie ja viel mehr als wählen ist. Es geht auch um viel mehr als nur Meinungsfreiheit. Es geht eben auch um Versammlungsfreiheit, um freie Medien. Es geht um Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit, um Wissenschaftsfreiheit. Und da gibt es über 100 Indikatoren, wo man Demokratie messen kann. ganz wichtig ist eben auch dieser Wechsel zwischen Minderheit und Mehrheit. Also es geht nicht nur, dass wir uns nach der Mehrheit richten, sondern wir dürfen auch die Minderheitenmeinung nicht so weit unterdrücken, dass sie selbst nie Mehrheit werden können. Also dieses Wechselspiel, einmal hat der Recht, einmal hat der andere Recht, einmal gewinnt diese Partei, und dieses Wechselspiel aufrechtzuerhalten, das macht Demokratie aus. Und dann geht es um die großen Versprechen von eben Freiheit, dass ich sagen kann, was ich möchte, dass ich demonstrieren kann, dass ich leben kann, wie ich möchte, sei es bei der sexuellen Orientierung oder ob ich in der Stadt oder am Land lebe, wo auch immer, und Gleichheit, dass jede Stimme gleich viel zählt. Demokratie ist viel mehr als nur wählen zu gehen.
Was fordert denn eine Demokratie von Bürgerinnen und Bürgern?
Ja, also eine Demokratie ist jetzt kein Lieferdienst, wo wir alle 4, 5 Jahre einmal wählen gehen oder ein Produkt bestellen und das wird dann geliefert und wir könnten uns zurücklehnen, bis unsere Bestellung dann kommt, sondern die Demokratie, wir konsumieren sie nicht, sondern sie konsumiert uns. Also quasi wir müssen uns schon beteiligen und mitmachen, und Demokratie ernährt sich davon, dass wir uns engagieren. Das kann jetzt eben sein bei den Wahlen, aber auch viel mehr darüber hinaus in Bürgerinitiativen, in Vereinen, auch wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und sich Menschen das anhören und Orientierungswissen erhalten wollen, wie geht es der Demokratie, wo kann ich mich einbringen. Also das ist alles auch ein Teil unseres Engagements, das wir brauchen zwischen den Wahlen, und wir können Politik nicht nur jetzt den Politikern, Politikerinnen überlassen, sondern wir alle haben Anteil an diesem demokratischen Gemeinwesen und den sollten wir ausüben, so gut wir können.
Neben der Beteiligung, die die Demokratie uns abverlangt, geht es ja auch darum, wie groß das Vertrauen in die Demokratie ist. Und du untersuchst ja auch immer wieder, wo steht die Demokratie in Österreich? Wie groß ist denn das Vertrauen in die Demokratie und in die Politik? Und gibt es da auch einen Unterschied zwischen nationaler, Bundesland- und Gemeindeebene?
Die gibt es auf jeden Fall. Also wir sehen, Nähe schafft Vertrauen. Je näher einem jetzt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist, die Gemeinde, da ist das Vertrauen größer, als wenn wir zum Beispiel auf EU-Ebene schauen. Also da gibt es richtig Abstufungen, wo wir sehen können, Vertrauen und auch Zufriedenheit mit der EU-Politik ist geringer, dann kommt die Bundesregierung, dann kommt die Landesebene, und auf Gemeindeebene ist das Vertrauen am größten. Und es gibt viele Meinungsforschungsinstitute in Österreich, die das erheben. Besonders bekannt oder auch gut erforscht ist das, was der Demokratiemonitor macht. Da schaut sich das eben österreichweit an. Und da sehen wir, dass die Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr eigentlich an der Demokratie festhalten, zu über 90%. Dann sagen sie, ja, Demokratie ist von der Staatsform her, von der Idee her eine gute Sache. Aber dann die Zufriedenheit mit der Ausführung und auch Vertrauen in, wie unsere Demokratie gestaltet ist, da sehen wir große Unterschiede. Und auch in den letzten Jahren ist das Vertrauen und ist auch die Zufriedenheit stark zurückgegangen. Also gerade durch die Krisen der letzten 10, fast schon 12, 15 Jahre. Und wir sehen auch eine starke soziale Schieflage. Also wem es finanziell besser geht, der kommt auch besser durch die Krisen. Wer finanziell kein so großes Polster hat oder wer Sorgen hat vor Altersarmut, Alleinerziehende oder Menschen, die auch arbeitslos sind, die sind deutlich unzufriedener mit der Demokratie in Österreich und haben eben auch weniger Vertrauen, dass die Politik das so gestaltet, wie es für sie eine lebbare, gute Demokratie wäre. Also wir sehen, wie auch wirtschaftliche und soziale Fragen miteinander zusammenhängen und diese Zufriedenheit und das Vertrauen in die Demokratie auch beschädigen können.
Du hast die Krisen schon angesprochen. Das heißt, sind vor allem Krisen, die über eine längere Zeit gehen, eine Gefahr für die Demokratie? Und wenn ja, warum?
Also wir sehen, dass gerade auch so Abstiegsängste, Existenzängste immer wieder auch Wasser auf die Mühlen der Populisten und gerade der Autoritären sind. Also es sind auch Fragen wie Lebenserhaltungskosten, Arbeitsplätze. Also wenn wir da die Krisenkaskade uns der letzten Jahre anschauen, also Corona-Pandemie, wie viele Leute da auch ihre Arbeit verloren haben, oder schauen wir, wie in den letzten 10, 20 Jahren auch teilweise die Mieten gestiegen sind. Kann sich eine junge Familie eigentlich noch ein Eigenheim leisten? Können sich die Alleinerziehenden noch ein gutes Leben leisten? Ja, da quasi muss man Monat für Monat kämpfen. Und wir haben Studien, die uns zeigen, wenn die Miete um 1 Euro steigt, dann steigen auch die Zusprüche zu den autoritären Populisten, die ihnen versprechen, ja, wir müssen die Ausländer loswerden oder wir müssen die und die loswerden und dann haben wir wieder mehr Platz für unsere Leute. Also es kommt dann auch so ein ethno-nationalistischer Einschlag, wo so ein Nullsummenspiel ist quasi. Es geht sich nicht für alle aus und jetzt müssen wir auf unsere Leute schauen und da kommt dann eben auch viel Rassismus hinein. Und das beschädigt auch die Demokratie, wenn wir sehen, dass auch nicht mehr alle gleich sind oder nicht mehr alle gleich zählen. Und es beginnt nicht dann erst, wenn man wirklich Existenzängste hat oder wenn man schon was ich, sozial am Abgrund sich fühlt, sondern es genügen auch schon die Ohnmachtsgefühle, auch die Angst vor Altersarmut, auch wenn ich jetzt noch gar nicht betroffen bin, wenn ich keinen positiven Ausblick mehr in die Zukunft habe. Das alles schadet eben auch dem gesellschaftlichen Zusammenhang, weil wir uns dann gegeneinander aufbringen lassen können und dann wird auch die Gestaltung der Politik immer schwieriger, weil natürlich unsere Bedürfnisse auseinandergehen.
Ich habe gestern im Standard einen Artikel gelesen, ich glaube, das war eine Foresight-Untersuchung, dass Frauen größere Zukunftsängste haben als Männer. Gibt es einen Unterschied von Frauen und Männern in Bezug auf Vertrauen in Demokratie oder Krisenbetroffenheit?
Ja, also das sehen wir seit Jahren in den Untersuchungen, dass Vertrauen in die Demokratie, Zufriedenheit mit unserem politischen System bei Frauen geringer ist. Für sie funktioniert das System offenbar weniger gut. Oder man kann auch sagen, die Demokratie liefert für sie nicht ähnlich gut wie für andere Bevölkerungsgruppen. Und das hat eben auch stark mit dieser Krisenbeeinträchtigung in den letzten Jahren zu tun, mit den steigenden Lebenserhaltungskosten. Auch bei unserer Infrastruktur wird ja gespart. Und wir sehen gerade, diese Ohnmachtsgefühle, Angst vor ja, Altersarmut oder überhaupt quasi sich das Leben oder sie für sich und seine Kinder nicht mehr leisten zu können. Und das alles, unsere Sparpolitik, die hat dann tragische Folgekosten, die eben bei denen stärker sich bemerkbar machen, die nicht auf ein großes finanzielles Polster sich zurücklehnen können, die prekär beschäftigt sind, die vielleicht auch nur Teilzeit beschäftigt sind. Und das betrifft eben Frauen viel stärker noch als Männer. Unser Wirtschaftssystem und daran gekoppelt auch unser politisches System orientiert sich zu großen Teilen noch an diesem männlichen Ernährermodell, wo der Mann 40 Stunden arbeiten geht in der Woche und die Frau kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und verdient vielleicht dazu. Aber wir sehen, dass sich auch das finanziell gar nicht mehr ausgeht und natürlich dann die Unzufriedenheit mit dem politischen System, das für manche besser funktioniert, als für andere auch größer wird.
Gibt es auch einen Unterschied in der Zufriedenheit zwischen städtischen und ländlichen Raum? Wir hören ja schon ganz oft, der ländliche Raum ist abgehängt gegenüber dem städtischen Raum. Und dieses Gefühl des Abgehängtseins hat ja auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die Demokratie.
Ja, auf jeden Fall. So dieses Gegensatzpaar Stadt-Land, das ist jetzt nicht, was wir in der Politikwissenschaft verwenden, weil es für die Erklärung nicht ausreichend ist. Wir gehen eher von einem Konzept der Peripherie oder der Peripherisierung aus. Und Peripherie kann man jetzt eben nicht nur räumlich, sondern auch kollektiv, ja, quasi wenn es viele Menschen betrifft. In einem Ort zu leben, wo man gehäuft eben von Arbeitslosigkeit betroffen ist, Abstiegserfahrungen macht, auch soziale Exklusion erlebt oder auch Entdemokratisierungserfahrungen macht. In der Steiermark haben wir quasi als historisches Anschauungsbeispiel auch schon eben diese Murmürzfurche, einst im Begriff von Industrialisierung, sichere Arbeit, Jobs, starke Gewerkschaft, auch eine gemeinsame Identität und Arbeiterkultur. Machte die Murmürzfurche eben einen drastischen Abstieg durch und war dann lange Zeit gekennzeichnet durch Arbeitslosigkeit, Landflucht. Und das bedeutet ja alles auch Auflösung von Strukturen. Ja. Es bedeutet eben auch weniger Gemeinschaft zu erleben. Es bedeutet auch weniger Betriebsdemokratie zu erleben. Wenn ich arbeitslos bin, dann habe ich auch viel weniger Einfluss und viel weniger Möglichkeiten, die Gesellschaft auch in meiner Arbeitswelt mit zu beeinflussen. Und wir sehen eben ja, seit circa den 50er, 60er Jahren, wie die Urbanisierung stetig zunimmt. Für das Jahr 2050 erwarten wir, dass 70% der österreichischen Bevölkerung in Ballungsräumen leben. Also das ist eine Verdoppelung dann in 100 Jahren. Und die Politik richtet sich natürlich oder wird sich auch danach richten müssen, weil sie dort, wo viel Infrastruktur gebraucht wird, wo eben viele Menschen leben, wo sich eben auch Unternehmen ansiedeln. Und da kommt es natürlich allein schon, wo die Bevölkerung lebt, zu einer Ungleichgewichtung, an wem man eben auch seine politischen Handlungen orientiert. Wo leben die Wählerinnen und Wähler? Und danach wird sich auch Politik ausrichten.
Wir erleben das ja schon längere Zeit, die Ausdünnung der Infrastruktur im ländlichen Raum. Die Post gibt's nicht mehr, dann gibt's die Geschäfte in den Dörfern nicht mehr, es gibt dann die Gasthäuser nicht mehr, es gibt keine Bank mehr. Und wir haben natürlich ganz viele ältere Menschen, die auch im ländlichen Raum leben. Und das ist natürlich ein Problem für die Personen, die in diesem Raum verbleiben.
Ja, also gerade wenn jetzt auch Gemeinden sparen müssen, und das sehen wir ja, also jeden Tag in den Nachrichten, diese Gemeinde kann das Schwimmbad nicht mehr finanzieren oder diese Bibliothek muss schließen oder wir finden dort und dort keine Ärztin mehr, die sich ansiedeln muss. Also auch dieser Spardruck hat auch ganz tragische Folgekosten für den demokratischen Zusammenhalt. Warum? Weil Demokratie Begegnung braucht, um zu funktionieren. Wir brauchen Begegnung, wir brauchen Öffentlichkeit, Demokratie. Das ermöglicht Austausch und die Öffentlichkeit bietet uns ja einen Raum. Und Demokratie heißt eben auch Orientierung am Gemeinwohl. Und gerade so bei öffentlichen Institutionen wie zum Beispiel Bibliotheken, Schwimmbad, das ist ja unser gemeinsamer Luxus. Und da zeigt sich der Staat eigentlich von seiner besten Seite, nämlich als Demokratisierungsprojekt, dass diesen Swimmingpool eben nicht nur reiche Menschen haben, sondern dass sich im Sommer alle abkühlen und vergnügen können und dort eben auch, quasi, das ist quasi so, dass das Nebenprodukt, dass dort auch zusammenkommen und sich austauschen können. Und erst durch öffentliches Zusammenkommen und einander kennenlernen, auch wenn ich jetzt mit denen nicht bekannt, verwandt, verschwägert bin, sondern quasi ich lerne Fremde kennen und dadurch entsteht ja erst Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger untereinander. Und das sind wirklich tragische Folgekosten dieser Sparpolitik, wenn wir an diesen öffentlichen Einrichtungen oder öffentlichen Plätzen sparen und wir immer weniger zusammenkommen, was ja dann auch noch gefördert wird, wenn wir im Homeoffice arbeiten, wenn wir uns unser Essen an die Tür liefern lassen, wenn wir ja gar nicht mehr einkaufen gehen, sondern das auch nur noch online bestellen. Also uns fehlen Möglichkeiten, einander zu begegnen, einander in unseren unterschiedlichen auch politischen Wünschen wahrzunehmen und auch manchmal Unstimmigkeiten auszuhalten. Und ja, wir sehen dass uns das als Gesellschaft nicht so gut tut, wenn wir das verlernen.
Das heißt, wir müssen wieder ein Stück heraus aus diesen Echokammern in die echte Welt der Begegnung, des Diskurses, der Auseinandersetzung, des Miteinanderstreitens auch.
Unbedingt. Also jeder Wirtshaus, jeder Kreisler oder ADEC ums Eck, da komme ich eben auch mit Menschen zusammen, die ich vielleicht jetzt nicht so mag, aber mit denen ich mich auseinandersetzen muss, ja, mit denen ich auch mich mal reiben kann. Und genau darum geht es in einer Demokratie, einander wahrzunehmen und sich zusammenzustreiten. Und was wir aber mittlerweile tun, quasi sich auseinanderzuleben und gar nicht mehr miteinander zu reden.
Was können denn ganz konkret jetzt auch Gemeinden tun? Wie kann man kleinräumig Demokratie fördern?
Ja, Demokratie beginnt in der Gemeinde. Dort ist eben da, wo Begegnung am ersten geschehen kann. Wir sehen das auch immer wieder in den Umfragen, also das meistens das Demox-Institut erhebt eben, das Näheverhältnis zur Politik als erstes in der Gemeinde entsteht, dort auch die Vertrauenswerte am größten sind. Es geht ja auch darum, quasi um die Identifikation mit dort, wo man lebt, ein Bewusstsein für das kommunale Miteinander zu haben. Nun kann man sich in einer Partei engagieren, aber wir haben in Österreich zum Glück eben immer noch ein großes Vereinswesen, wo man eben auch dort lernt, sich zusammenzustreiten, wo man auch Organisation lernt, wie organisiere ich so einen Verein und wo man eben auch lernt, quasi sich neuen Mitgliedern auch zu öffnen und Menschen kennenlernt, die ja vielleicht auch Interessen teilen und deswegen auch gemeinsam etwas auf den Weg bringen wollen. Und das stärkt dann auch die Demokratiequalität. Und auch die, die jetzt vielleicht nicht von selbst aktiv sind, können aber dort quasi einen ersten Anschluss finden und sagen, okay, da mache ich dort mit und dann organisiere ich noch dieses und jenes. Und so sind wir quasi alle Experten und Expertinnen unseres Alltags und lernen da vielleicht auch unsere politischen Wünsche wieder besser zu artikulieren. Und gerade auf der Gemeindeebene sehen wir nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit, da kann man ja auch experimentieren mit innovativen Beteiligungsformen. Also ich bin immer wieder in Österreich unterwegs und berate Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wie sie Bürgerräte organisieren, wie sie ein partizipatives Budget, also so einen Bürgerhaushalt organisieren. Und das lässt sich eben in einer kleinen Gemeinde mit ein paar tausend Einwohnern viel besser umsetzen, als müsste man das jetzt österreichweit oder gar europaweit umsetzen.
in Österreich, wenn ich die unterschiedlichen Generationen anschaue, haben wir nur mehr wenige Menschen in einer Altersgruppe, die noch eine Diktatur erlebt haben. Wir leben ja schon lange in einer Demokratie und da sind wir ja weltweit nicht in der Mehrheit, sondern in der Minderheit. Wie schaut es denn weltweit aus in Bezug auf die Demokratie?
Also wir haben jetzt Daten vom Varieties of Democracy Institut, das ist der Universität Göteborg. Ich zitiere das auch gern, weil ich eben daran mitarbeite und weiß, wie akkurater die Daten erhoben werden. Und die Daten fürs letzte Jahr zeigen uns, 28% der Menschheit lebt in mehr oder weniger stabilen Demokratien, aber nur 13% in liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien. Also das quasi, was wir so als Standard oder wo wir hinwollen sollen, sage ich dann gern. Also quasi 13% der Menschheit nur. Und wir erleben in den letzten Jahren eine Autokratisierungswelle, wo es eben in die falsche Richtung geht, wo wir nicht demokratischer werden, sondern wo Rechte wieder zurückgenommen werden. Und ja, wenn man diese 28% dann von der anderen Seite anschaut, dann sind das 72% der Menschheit, die gerade auf diesem Planeten in mehr oder weniger starken Autokratien leben, wo sie eben nicht freie, faire Wahlen haben oder wo die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt ist, wo Journalistinnen und Journalisten verfolgt bis getötet werden. Also das sind Zahlen, die sich in den letzten Jahren stark verschlechtert haben. Wir sind jetzt wieder in etwa da zurück, wo wir 1985 waren, also zu Zeiten des Kalten Krieges. Wir gehen so quasi durch eine Welle der Autokratisierung, die wir doch schon seit einigen Jahren beobachten und die immer stärkere Sorgen bereitet, vor allem weil jetzt auch große Staaten wie die USA hier ja auf dem falschen Weg sind.
Es wünschen sich ja auch Menschen, wenn man die Umfragen anschaut, auch beim Demokratiemonitor, eine starke Führung statt demokratischer Prozesse. Demokratien sind ja langsam in den Entscheidungsprozessen, weil sie natürlich Abläufe und Prozesse durchlaufen, die man in autokratischen Systemen ja nicht hat. Warum sind denn autokratische Systeme auch so attraktiv für viele Menschen?
Ja, du hast es schon angesprochen, diese autoritäre Versuchung oder dieser Wunsch nach dem starken Mann. Der kommt auch daher, weil er, meistens ist es dann eher eben Entschlossenheit, schnelle Steuerung, Gestaltungsmacht. Ja, quasi er muss sich nicht kümmern um andere Parteien oder um irgendwelche Höchstgerichte oder um Journalistinnen, die berichten und deshalb stören könnten. Und die Demokratie ist langsam, das wird oft als Nachteil gesehen. Tatsächlich ist es aber ein Vorteil, weil nur wenn sie langsam ist, dann kann sie möglichst viele von uns hören. Dann können wir auch Rechtssicherheit haben, weil wir sagen können, eigentlich habe ich aber doch dieses oder jenes Recht. Ja. Bitte, lieber Richter, liebe Richterin, schaut's dann nochmal drauf. Und das macht es dann alles langsam. Und wenn ich quasi schnelle Gestaltungsmacht haben möchte, da wird dann immer geschaut, wie schnell können denn die Chinesen das oder wie schnell machen die das? Ja, aber quasi auch zu welchem Preis für den Einzelnen, zu welchem Preis für die Umwelt. Natürlich, wenn ich nicht rechtsstaatliche Einrichtungen habe, wenn ich nur eine Partei habe, die den angeblichen Volkswillen erkennt. Sicher gibt es einige, die damit zufrieden sind. Wenn ich auf Parteilinie bin, ja, dann freue ich mich quasi, dass endlich mein Wille durchgesetzt ist. Aber wenn ich eine andere Meinung habe, dann werde ich schnell zum Regimegegner, der da um Leib und Leben fürchten muss. Und du hast gesagt, wir haben auch mittlerweile in Europa, in Österreich, viele Menschen, die sich quasi den starken Mann wünschen. Das hat auch damit zu tun, dass wir nach all den Krisenjahren mittlerweile sehr erschöpft sind. Soziologe Steffen Mauch spricht von Veränderungserschöpfung. Und viele Menschen denken sich, ja, ich will eigentlich nur gut regiert werden. So quasi, lasst mich in Ruhe. Ja. Regiert es uns einfach gut und macht es, dass die Inflation endet, dass ich mir meine Wohnung wieder leisten kann, dass ich keine Zukunftsängste haben muss. Wie gesagt, auch unsere Vorstellung von Demokratie ist oftmals sehr seicht oder sehr verkürzt. Und solange noch Wahlen stattfinden, ja, denkt man sich, so schlimm kann es nicht sein. Und vielleicht noch, um das abzuschließen, wir haben auch eine neue Studie, gerade eben auch wieder aus den USA, wo erhoben wurde, was sind denn Menschen bereit aufzugeben, wenn man ihnen quasi mehr Einkommen, mehr Gehalt verspricht. Und sie waren bereit aufzugeben, Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz. Aber wenn ich dafür quasi im Monat $100 mehr bekomme, dann kann man das gerne einschränken. Das Einzige, was sie nicht aufgeben wollten, waren eben freie Wahlen. Und da sehen wir eben auch, was wir auch in der politischen Bildung verabsäumt haben, zu erklären, dass es ja in Nordkorea wird auch gewählt.
Ich denke, viele Menschen bei uns sind in einer Demokratie aufgewachsen und alle Errungenschaften sind so selbstverständlich, dass wir uns vielleicht überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es auch anders sein könnte, weil uns die Erfahrung dazu fehlt. Was können wir denn ganz konkret tun, um die Demokratie zu stärken in Österreich? Auf der Gemeindeebene, auf der individuellen Ebene, in Organisationen, in Vereinen, wo auch immer wir uns bewegen.
Also um vielleicht noch eins vorauszuschicken. Wir haben ja in Österreich in den letzten Jahren sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und in allen Umfragen sehen wir, dass die mit der österreichischen Demokratie am zufriedensten sind, weil eben quasi viele von ihnen noch was anderes erlebt haben. Wenn ich jetzt aus Syrien oder Afghanistan komme, dann ist für mich die österreichische Demokratie super und das politische System ist der Wahnsinn im positiven Sinn. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu betonen, in all diesen Indizes rangiert Österreich unter den bestplatzierten Staaten und unsere Demokratie ist es nicht in ihrer Substanz gefährdet. Wir haben einfach ein paar qualitative Probleme und für mich ist es immer wichtig, quasi sich nach oben hin zu orientieren. Was machen die skandinavischen Staaten oder auch Neuseeland und so weiter. Also wir sehen, wir können uns da orientieren und eben auch auf Gemeindeebene. Also dort, wo wir uns täglich aufhalten, da wo wir unsere Mitmenschen am besten kennen, wo wir auch Zugang zu den Politikerinnen und Politikern haben. Und ich habe gerne ein Konzept, das der Philosoph John Dewey schon vor 100 Jahren vorstellte, also Demokratie als Lebensform, Demokratie im Alltag verankern, in den Schulen, in den Betrieben, in den Lehrwerkstätten. Überall dort können wir Begegnungsorte schaffen. Ich bin ein großer Fan auch von Bürgerräten, wo wir eben Menschen einladen, die nicht von selbst aktiv Bürger sind, die sich nicht ohnehin schon von selbst engagieren in den Vereinen, sondern eben auch die Zurückhaltenden, die Stillen hineinholen in so Begegnungsorte, wo man ja mit anderen Menschen gemeinsam wie soll es mit unserem Ort weitergehen oder wie wollen wir den neuen Gemeindeplatz gestalten? Hier kann man auch stark mit partizipativen Budgets, also so Bürgerhaushalt arbeiten. Gerade in der Jugendbeteiligung sind das wichtige erste Schritte, wo eine Gemeinde sagt, gut, wir haben da 5.000 Euro und wir wollen vielleicht das Jugendzentrum neu gestalten. Aber wie denn genau? Ja, das sagen quasi nicht wir alten Politiker, sondern da machen wir einen Jugendrat und eine Jugendbeteiligung und sie können selbst bestimmen, wie diese 5.000 Euro für das Jugendzentrum eingesetzt werden.
Das heißt, politische Bildung über die Verknüpfung mit dem konkreten Handeln?
Auf jeden Fall. Also es bringt ja nichts, quasi Politik nur aus Büchern zu lernen. Und so gerade Bürgerräte, partizipative Budgets sehe ich als Veranstaltungen der politischen Bildung, weil man lernt eigentlich, wofür ist die Gemeinde zuständig? Wie viel Geld hat eigentlich eine Gemeinde? Und wie viel Geld ist eigentlich schon verplant? Und wie wenig freies Geld haben wir eigentlich noch? Und wie schwierig ist es denn eigentlich, Kompromisse zu finden über Weltanschauungen, Parteianschauungen hinweg? Also wir sehen bei all den Bürgerräten kommen die Bürger einerseits sehr gestärkt heraus, weil sie sehen, okay, auch ich kann gestalten, also sie erleben Selbstwirksamkeit. Andererseits kommen sie auch immer ein bisschen demütiger raus, weil sie sehen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Mitleid mit unserer Bürgermeisterin, weil so einfach ist das alles gar nicht. Und ich glaube, das brauchen wir auch, ein gegenseitiges Verständnis. Ja. Und letztlich müssen wir dazu kommen, dass sich dieses hier wir das Volk oder hier wir die Bürger und dort irgendwie die politische Elite, dass sich das auch aufhebt, sondern dass wir uns eben selbst auch als politisch tätig wahrnehmen und einsetzen können und eben auch sehen, dass Wesen der Demokratie ist der Kompromiss und der ist oft schwer zu erreichen und braucht viel Arbeit.
Ist Kompromiss grundsätzlich etwas, was an Attraktivität verloren hat?
Ich sehe immer mit Bedauern in den Zeitungen vom faulen Kompromiss. Mhm. Also wir sehen ja das Wort Kompromiss selten noch ohne diesen Zusatz. Es geht nicht ohne Kompromiss, weil wenn ich keinen Kompromiss schließe, dann ist es der Diktator, quasi der diktiert, der kann quasi allein regeln, in welche Richtung es geht. Wenn ich aber in einer modernen, pluralistischen Welt lebe, dann haben wir doch alle im Großen und Ganzen unsere eigenen Wünsche und Anschauungen und vielleicht finde ich quasi mich mit anderen zusammen, gründe ich eine Partei oder einen Verein, aber trotzdem habe ich nie quasi die hundertprozentige Mehrheit hinter mir, sondern vielleicht finde ich quasi eine relative Mehrheit und dann muss ich mich trotzdem mit anderen zusammentun. Das Wesen der Demokratie ist auch anzuerkennen, dass die anderen nicht vollkommen Unrecht haben und dass die anderen nicht mein politischer Feind sind, sondern meine Mitbewerber um die besten Ideen. Und wir sollten uns immer vor Augen halten, die Demokratie, das ist Dienst am Gemeinwohl. Also wir müssen uns an der Gemeinschaft, an der gesamten Gesellschaft ausrichten. Und Freiheit und eben Gleichheit sind die Versprechen. Und wir sollten alle die gleiche Möglichkeit haben, hier gestalten zu können. Einmal gewinnt der, einmal gewinnt der andere. Wichtig ist, dass wir dieses Spiel der Demokratie am Laufen halten.
Du hast vorher auch davon gesprochen, dass weltweit die Demokratie auch stark unter Druck geraten ist mittlerweile. Was gibt dir denn als eine, die sich hauptberuflich mit den Fragen der Demokratie beschäftigt, Hoffnung für die Zukunft der Demokratie?
Oftmals auch ein Blick in die Geschichte und wir sehen, dass die Demokratie eine Überlebenskünstlerin ist. Und die Geschichte zeigt uns, dass auch so Autokratisierung oftmals gestoppt und umgekehrt werden kann und oftmals dieser Prozess dann sogar zu einer verbesserten Demokratie führt. Wir haben viele demokratische U-Turns, wo man sieht, es verschlechtert sich, aber dann rauft sich quasi die Zivilgesellschaft zusammen. Es gibt Demonstrationen und man sagt, okay, wir wollen quasi nicht in diese Richtung gehen und wir sind aber jetzt bereit, uns vielleicht auch mit diesem oder jenen Parteien zusammenzutun und eben diesen Kompromiss zu schließen. Und wir sehen aber auch, was wir daraus lernen können. Also so Lining wie Aufrufe, wie Demokratie verteidigen. Die sind vielleicht als Empörung verständlich, aber sie müssen auch politisch konkret werden. Und wenn wir uns quasi eine gemeinsame Zukunft auch wieder vorstellen können, dann kann man auch in diese gemeinsame Zukunft gemeinsam gehen wollen. Demokratien überleben, wenn sie dieses Bild einer gelingenden Zukunft malen. Und ja, ich bin eben in vielen Schulen, Lehrwerkstätten und so weiter unterwegs und ich sehe, dass es da Bilder einer gelingenden Zukunft gibt. Und ich glaube, dass wir unsere Überlebenskünste aktivieren können, die Demokratie nicht nur zu verteidigen, sondern zu verbessern.
Vielen Dank, Tamara, für diesen positiven Ausblick in die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dorothea. Vielen Dank dir.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und Begegnungszentrum-Volzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!